HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kein Anti-Judaismus. Gespräch mit Christian Stückel, dem Spielleiter der Passionsspiele Oberammergau, die an diesem Wochenende in die Premieren gestartet sind. Asking the Pope for help. 15.000 jüdische Hilfeersuchen sind im Vatikanarchiv aufgetaucht und werden nun ausgewertet. Und endlich wieder feiern. Gernsheim erwartet 4.000 Jugendliche zum Jugendkirchentag. Ob die großen Kirchen eine Zukunft haben in Deutschland, das hängt nicht zuletzt davon ab, ob sie den Generationswechsel schaffen und für junge Menschen attraktiv sind. Deshalb investiert die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau gerne und viel in ihren jährlichen Jugendkirchentag, der nach Pandemiepause diesmal am Rheinufer direkt in Gernsheim stattfinden soll. Anna Vogel berichtet.
Der Rhythmus geht schon mal in den Körper. Vier Schülerinnen aus Gernsheim zeigen am Rheinufer, wie der Flashmob für den Jugendkirchentag aussieht. Tanzbewegungen, die hier in einigen Wochen wohl über 4.000 Jugendliche aufführen werden. Anne Umsonst als Botschafterin des Jugendkirchentags kann es kaum erwarten.
Seitdem ich 18 bin, ist die Pandemie so gesagt vorherrschend in meinem Leben. Es gab keine großen Jugendveranstaltungen. Es wurde für den jungen Glauben eigentlich tatsächlich ziemlich wenig gemacht. Und ich glaube, dass sich viele Jugendliche jetzt wieder freuen, einfach rausgehen zu können.
Timo Schmidt neben ihr nickt.
Ich freue mich einfach mal wieder mit Leuten feiern zu können, mal wieder ganz viele Menschen zu sehen.
Umso mehr Herzblut steckt Projektleiterin Conny Habermehl jetzt in den Jugendkirchentag. Sie sieht die Veranstaltung am Rheinufer in Gernsheim schon vor sich.
Hier wird es jede Menge Angebote geben, in offenen Zelten. Hier wird eine große Bühne stehen, wo es Musik gibt, wo es Tanzworkshops gibt, wo DJs auflegen. Hier können die Teilnehmenden auch essen und trinken und sich in einen gemütlichen Liegestuhl legen.
Neben stillen Gebeten soll es auch laute Momente geben, erzählt sie. Die Jugendlichen sollen klettern können, sich Themen wie Identität oder Nachhaltigkeit stellen. Und neben Workshops zu Gender, Jugendpolitik und Partizipation wird auch der Ukraine-Krieg Thema auf dem Festival sein, so der Landesjugendpfarrer Gernot Bachleucht.
Wir kommen zusammen, um Gottesdienst feiern und zu beten, aber wir kommen auch zusammen, um auf wichtige politische Fragen hinzuweisen, um etwas in der Welt zu bewegen, voranzutreiben.
Er glaubt, je mehr man schon Jugendliche in die Kirche einbindet, desto länger verbinden sie Kirche mit etwas Positivem und bleiben Mitglied. Auch der EKHN-Kirchenpräsident Volker Jung sieht im Jugendkirchentag große Chancen.
Kirche lebt eben auch von Begegnungen. Wir haben ja geradezu das Grundanliegen, Menschen zusammenzubringen. Und da war das Distanzprogramm der Pandemie geradezu das Gegenteil. Und dass wir das jetzt anders erleben können, ist was sehr, sehr Schönes.
Die 20-jährige Anne Umsonst war selbst schon auf 2 Kirchentagen mit dabei. Für sie immer eine intensive Erfahrung.
Für mich ist Jugendkirchentag immer einfach, dass jeder dorthin kommt. Man muss niemanden kennen, aber man geht mit so vielen neuen Freunden eigentlich nach Hause. Und es ist einfach super toll, einfach dieses Feiern vom Glauben.
Die Veranstalter erwarten über 4.000 Jugendliche aus ganz Hessen. Und die können sich mit dem Flashmob auch schon mal einstimmen.
Endlich wieder feiern. Gernsheim erwartet den Jugendkirchentag am Fronleichnamswochenende Mitte Juni. Der Krieg in der Ukraine beherrscht die Schlagzeilen und auch unser aller Aufmerksamkeit. Doch es gibt natürlich nach wie vor auch andere Krisenherde, die Menschen in Unheil stürzen, und dazu gehört der Dauerkonflikt im Nahen Osten. Die palästinensische Christin Sumaya Farhat Nasser hat ihr Leben der Vermittlung der gegnerischen Parteien verschrieben. Aufgrund ihrer exzellenten Deutschkenntnisse ist sie eine Art Botschafterin dieses Konflikts und auch des dortigen Friedenswillens. Pia Stenner traf sie bei ihrem Besuch in der Frankfurter evangelisch-reformierten Gemeinde im Westend.
Am Eingang des Gemeindezentrums steht ein Büchertisch. Darauf liegen mehrere Ausgaben von Sumaya Farhat Nassers neuestem Buch. Der Titel: Ein Leben für den Frieden. Sumaya Farhat Nasser ist palästinensische Christin aus dem Westjordanland. Bald wird sie 74 Jahre alt, und in all diesen Jahren sind die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern in ihrer Heimat nie zur Ruhe gekommen.
Früher habe ich gesagt, es kann nicht schlimmer werden. Heute sage ich, die Situation ist schwer wie noch nie, und ich weiß, es wird noch schlimmer.
Zuletzt gab es im Westjordanland brutale Ausschreitungen mit Toten und Verletzten während des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Trotzdem glaubt Sumaya Farhat Nasser immer noch, Frieden zwischen Juden, Muslimen und Christen ist möglich.
Ich glaube an die Menschlichkeit in jedem Menschen. Viele verzweifeln, viele geben auf, aber dann leidet man noch mehr und dann kann man warten, bis man eingeht. Ich habe gelernt, ich fühle mich viel besser, wenn ich für den Frieden kämpfe.
Sumaya Farhat Nasser studierte in Deutschland, ging nach dem Studium wieder zurück in ihr Heimatland und leitete unter anderem ein Zentrum für Frauenrechte in Jerusalem. Noch heute geht sie an Schulen und arbeitet als Friedenspädagogin mit palästinensischen Jugendlichen.
Ich unterrichte gewaltfrei denken lernen. Und wenn wir auf dieser Basis erstmal uns selbst kennenlernen, uns selbst stärken, dann gegenüber den anderen anzutreten, vernünftig und menschlich, dann kommt man vorwärts. Und das ist meine Haltung.
Diese Haltung gegen Angst und Hass und mit Mut und Hoffnung. Damit beeindruckt sie an diesem Abend viele ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das ist eine ganz, ganz fantastische Frau. So viel Ausstrahlung und Power habe ich wirklich noch ganz selten erlebt.
Das Schlimme ist ja, dass das, was jetzt da in Israel und in Palästina abläuft, in den Hintergrund gerät durch die Kriege in der Ukraine.
Die Ukraine ist an diesem Abend kein Thema. Farhat Nasser konzentriert sich auf die eigenen Erfahrungen in ihrem Land. Dort wird sie nach der Vortragsreise wieder weitermachen mit ihrem Leben für den Frieden.
Engagiert für den Frieden. Sumaya Farhat Nasser zu Besuch in hessischen Kirchengemeinden. Vor 2 Jahren wurden die Vatikanischen Archive für die Zeit des Pontifikates von Pius XII. Geöffnet. Zu den spektakulären Funden zählen mehr als 15.000 Bittschriften, die jüdische Menschen während des Holocaust an den Papst gerichtet haben. Asking the Pope for Help, so nennt sich folglich das Projekt, mit dem das Team um den Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf diese Bittbriefe auswertet. Die Wissenschaftler rechnen mit mehreren Jahren Arbeit. Doch schon jetzt ist offensichtlich, dass der Heilige Stuhl in den meisten Fällen tätig geworden ist und versucht hat, den Menschen zu helfen. Elisabeth Pongratz berichtet.
Es sind verzweifelte Zeilen, die Hilde Schmal am 11. November 1940 verfasst.
Trotz unserer größten Bemühungen negiert das amerikanische Generalkonsulat in Neapel das Visum, selbst für meinen Gatten allein, da es die Garantien für zu schwach erachtet. Inzwischen wurde mein Mann interniert und unsere finanzielle Lage ist durch die lange Emigration triste. Unser innigster Wunsch ist es, endlich eine Einreisemöglichkeit zu finden, um wieder arbeiten und um neues Leben aufbauen zu können.
Hilde Schmal und ihr Mann sind jüdisch. Im Oktober 1939 hatten sie sich entschlossen, gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter von Wien nach Triest auszuwandern, um dort auf eine Ausreisegenehmigung in die USA zu warten. Der Papst, so schreibt sie, sei für seine große Güte und Hilfsbereitschaft für Menschen bekannt, die vom Leid getroffen sind. Deshalb wendet sie sich an ihn.
Meine Bitte an den Heiligen Vater geht dahin, falls auch für uns als Juden eine Möglichkeit besteht, in Amerika, Brasilien oder irgendwo wieder eine neue Heimat und bescheidene Existenzmöglichkeit zu finden, sich gütigst unserer anzunehmen.
Rund 15.000 solcher Bittschreiben haben der Vatikan und Papst Pius XII. Während des Holocaust erhalten. Die Archive zu seinem Pontifikat sind vor knapp 2 Jahren geöffnet worden. Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf wertet sie federführend mit seinem Team aus. Dabei entdeckten sie die Briefe.
Wir hören Menschen in ihrer Not, die ihr Leben, ihre Verfolgung hinausschreien, sie vor den Papst und seine Mitarbeiter hinlegen. Es sind einmalige Dokumente in dieser Dichte, ganz, ganz selten.
Ein Sänger muss sich wochenlang in einer Grotte in Italien verstecken und bittet um Asyl. Eine Frau aus Stuttgart hofft auf finanzielle Hilfe, um mit ihrer Familie ausreisen zu können. Ein 20-jähriger Student will Rabbiner werden und beschreibt seine waghalsige Flucht aus Berlin. Ab 1939 hat Papst Pius XII. Regelmäßig einen Brief vorgelegt bekommen, so Wolf.
Was wir bisher sehen, natürlich 15.000 ist eine immense Menge, wird bei der überwiegenden Mehrzahl dieser Briefe von Seiten des Vatikans gehandelt. Man versucht auf alle Möglichkeiten, den Bittstellern zu helfen. Egal, ob man ihnen Geld gibt, ob man versucht, ein Visum zu bekommen, eine Schiffspassage zu finanzieren, die Taufe zu ermöglichen oder ob man einfach Informationen über deportierte Familienangehörige liefert. Also fast immer reagiert der Vatikan und nimmt diese Bitten ernst.
Die Rolle von Eugenio Pacelli, der von 1939 bis 1958 Papst Pius XII. War, wollen die Historiker schon seit langem untersuchen. Sein Verhalten gegenüber dem Naziregime ist umstritten. Er habe zum Holocaust geschwiegen und nicht entschieden genug gegen die NS-Verbrechen protestiert. Doch der Blick auf Pius greife zu kurz.
Wir müssen die ganze Kurie, den ganzen Apparat und dann auch die ganzen Prozesse der Entscheidungsfindung in der Kurie in den Blick nehmen.
Millionen von Dokumenten lagern in mehreren Archiven des Heiligen Stuhls. Die Wissenschaftler haben noch viel Arbeit vor sich.
Asking the Pope for Help, 15.000 jüdische Hilfeersuchen im Vatikanarchiv werden nun ausgewertet.
HR Info. Himmel und Erde.
Vor fast 400 Jahren begann die Geschichte der Passionsspiele in Oberammergau. Die Pest wütete in vielen Teilen Europas und machte auch vor Oberammergau nicht Halt. Um dem Elend ein Ende zu setzen, beschlossen die Oberammergauer, ein Gelübde abzulegen. 1633 schworen sie, alle 10 Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sofern niemand an der Pest stirbt. Das Dorf wurde erhört und so spielten die Oberammergauer 1634 das erste Passionsspiel. Ihr Versprechen haben sie bis heute gehalten. Die Passionsspiele 2020 mussten aufgrund der Pandemie um 2 Jahre verschoben werden, aber sie beginnen nun an diesem Wochenende und erwartet werden bis zum 2. Oktober etwa 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Spielleiter ist nun zum 4. Mal der Oberammergauer Regisseur Christian Stückel. Hauptberuflich ist er Chef des Münchner Volkstheaters. Er hat die Passionsspiele maßgeblich geprägt und vor allem antisemitische und antijudaistische Tendenzen ausgeräumt. Ich habe mit dem Vollblut-Bayern und Vollblut-Theatermann Christian Stückel ausführlich darüber gesprochen, wie es ist, wenn das halbe Dorf auf der Bühne steht.
Christian Stückel, Oberammergau hat 5.300 Einwohner, Sie haben fast 2.000 Mitwirkende. Da steht dann buchstäblich das halbe Dorf auf der Bühne. Es gibt sogar ein Spielrecht, das jeder Oberammergauer hat, der seit 20 Jahren im Ort wohnt. Das muss für einen Regisseur der totale Horror sein. Ein Spielrecht, jeder, der kann, darf, auch wenn er es nicht kann.
Ja, das hat natürlich seine Schwierigkeiten. Wie ich das erste Mal das Passionsspiel gemacht habe, 1990, da hatte ich 1400 Erwachsene und etwa 450 Kinder. Mittlerweile ist die Anzahl der Erwachsenen um 500 gestiegen. Da hat sich auch im Spielrecht was verändert. Es gab nach 1990 eine Gleichberechtigung der Frauen, die es vorher nicht gab, und jetzt werden es immer mehr. Und ich muss mir dann was einfallen lassen. Ich muss eine neue Volksszene entwickeln, irgendwas machen, dass die Leute halt untergebracht werden. Aber hat natürlich schon, ist gar nicht so leicht.
Sie haben dann 42, sage ich mal, Hauptrollen, also Sprechrollen, Leute, die auch zu Wort kommen. Die können Sie aber frei wählen, da gibt es keine Rechte, oder?
Naja, es sind insgesamt 140 Sprechrollen.
Ach so, doch so viel.
140 Sprechrollen, 20 davon sind doppelbesetzte Hauptrollen. Klar. Also doppelbesetzte Hauptrollen. Das sind die ganz großen Rollen, Jesus, Judas, Petrus, Kaiphas, Maria, Magdalena, die sind doppelbesetzt, alle anderen sind einfach besetzt. Mhm. Und da habe ich eigentlich freie Wahl, das war nicht immer so. Also wie ich das erste Mal das Passionsspiel gemacht habe, durfte der Spielleiter zwar alles besetzen, aber die 20 Hauptrollen wurden vom Gemeinderat in geheimer Wahl gewählt. Und das war der Horror, weil du einfach als Regisseur denkst, ja, ich habe den eigentlichen Blick auf die Schauspieler. Ich weiß, wie ein Schauspieler, wer die Rolle des Jesus spielen kann, wer die Rolle des Petrus spielt. Und wenn das ein Gemeinderat bestimmt, dann ist da plötzlich, machen da gemeindepolitische Erwägungen, kommen dort ins Spiel. Und das war für mich die Hölle. Und ich habe das dann beim zweiten Mal insofern abgeschafft, dass ich gesagt habe, also geheime Wahl kann es nicht mehr geben, wenn dann per Akklamation. Ich will dann schon auch sehen, wer mir irgendjemanden vor die Nase wählt. Und beim dritten Mal habe ich es dann durchgesetzt, dass ich gesagt habe, also letztlich muss die Darstellerwahl in den Händen des Spielleiters liegen.
Okay, aber das ist etwas, das Sie durchgesetzt haben. Da gab es vorher sozusagen schon auch die Wucht der Tradition, vielleicht auch so Familiengeschichten, bestimmte Familien, die mit bestimmten Rollen verbunden waren.
Ja klar, ich bin ja selber in einer Passionsspielfamilie aufgewachsen. Mein Vater war der hohe Priester Kaiphas, mein Großvater war der hohe Priester Kaiphas. Als Kind dachte ich mir, das ist ein Erdbauernhof. Man bekommt das einfach automatisch, wenn man aus einer bestimmten Familie kommt. Und so waren es natürlich viele Familien, die über mehrere Generationen im Spielerbereich waren. Es gab aber auch typische Musikerfamilien, die also über mehrere Generationen im Orchester saßen oder im Chor auf der Bühne standen. Und das hat sich schon verändert. jetzt. Ja.
Also ein ganzer Ort auch im Spiel Fieber. Ich weiß nicht, man sieht hier, wenn man durch die Straßen geht, viele Leute mit den Bärten. Es gibt den Barterlass. Aschermittwoch vor dem Spieljahr gibt es diesen Erlass, dass sich die Männer, die mitspielen, eben nicht mehr den Bart stutzen lassen dürfen. Das schafft ja auch eine irre Atmosphäre irgendwie. Also sozusagen ist das auch so eine Art Theaterkompanie, ein Dorf als Theaterkompanie, oder ist das zu weit gesagt?
Also man fragt sich ja oft, warum es wir ausgerechnet wir geschafft haben, dass wir eine 400-jährige Tradition am Laufen halten. Und ich glaube schon, ein wichtiger Teil ist, das Passionsspiel ist eigentlich unser größter sozialer Event. Also alle 10 Jahre kommt das ganze Dorf da zusammen. Man hat, wenn es dann losgeht mit den Proben, dann sitzt plötzlich der 7-Jährige beim 70-Jährigen, die 14-Jährige mit der 40-Jährigen zusammen. Also man hat dann immer so das Gefühl, irgendwie so jeder kennt jeden. Man ist plötzlich mit allen Menschen im Dorf per Du. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass es unser größter sozialer Event ist.
Und was ganz Außergewöhnliches. Christian Stückel, Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele. Sie kommen natürlich auch aus Oberammergau. Sie sind Gastwirtssohn. Sie haben mit 20 dann Holzbildhauer gelernt. Auch etwas nicht Untypisches für diesen Ort. Aber Sie haben parallel schon eine eigene Theatergruppe aufgebaut. Waren in den 80er Jahren dann in München, in der Großstadt, an den Kammerspielen. Sie waren Assistent von Dorn und Schlöndorff und kamen dann mit gerade mal 28 Jahren zurück als Spielleiter der Passionsspiele 1990. Wollte man damals, dass bewusst ein Junger kommt, der auch alte Zöpfe abschneidet, oder haben Sie sich einen Jungen eingeladen, der dann plötzlich alles auf den Kopf gestellt hat?
Ja, das ist jetzt schwierig zu erklären. Also wir haben in den 30er Jahren ein bisschen eigenartige Zeit in Oberammergau gehabt. Also 1930 war neben Simone de Beauvoir und Paul Sartre saß Hitler und Goebbels im Passionsspiel. Hitler fand das Passionsspiel sehr gut und hat es
reichswichtig.
Und hat es für reichswichtig erklärt. Ja, die Verantwortlichen haben hinterher über gesagt, sie wurden vereinnahmt, aber ich glaube, sie haben sich auch vereinnahmen lassen. Und sie kamen natürlich nach 1945 alle wieder in die Positionen, waren wieder Bürgermeister, Spielleiter und haben einfach weitergemacht und wollten mit dem reichswichtig nichts mehr zu tun haben. Und dann wurden wir ganz stark kritisiert, in erster Linie von jüdischen Organisationen, dass es im Passionsspiel einen starken Antisemitismus gäbe. Und die Oberammerger haben auf stur gestellt. Und zwar 1950, 60, 70 und bis 80. Es hat zwar zwischendrin mal einen Reformversuch gegeben, aber der ist gescheitert. Und die Oberammerger haben total auf stur gestellt. Das hat bei uns jungen Leuten, ich war 1980, 17 Jahre alt, Gegenwehr provoziert. Wir haben plötzlich gesagt, jetzt muss sich doch jetzt endlich einmal was verändern. Wir müssen doch endlich mal schauen, dass wir diesen Vorwurf des Antisemitismus wegkriegen, dass wir aber auch uns mit der Geschichte wieder auseinandersetzen. Es hat 70 Jahre keine neuen Kostüme gegeben. Es hat fast 100 Jahre keine Textreform gegeben. Also wir haben gesagt, es muss was passieren. Und dann habe ich mit 24 gesagt, ich habe meine eigene Theatergruppe schon gegründet gehabt. Und, ich habe dann gesagt, ich stelle mich jetzt zur Wahl. Und alle haben erstmal gelacht und haben gesagt, also das wird dir niemals gelingen, einen amtierenden Spielleiter aus dem Amt zu kicken, geht nicht. Und ich habe mich dann 86 eben zur Wahl gestellt und habe es mit einer Stimme Mehrheit im Gemeinderat geschafft. Habe da damals, glaube ich, schon eine kleine Revolution ausgelöst im Dorf, weil viele sind total erschrocken. Mir wurde dann von vielen Seiten Wachhunde an die Seite gegeben, also von der katholischen Kirche hat man geschaut, dass da jemand da ist, der auf mich aufpasst, dass ich nichts verkehrt mache. Also ich durfte nur im ganz, ganz kleinen Rahmen was verändern.
Herr Stückel, Sie sind Intendant des Münchner Volkstheaters, Sie inszenieren daneben auch immer wieder in anderen großen Häusern, im Wiener Burgtheater, bei den Salzburger Festspielen, im Schauspielhaus Zürich, bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen. Sie haben schon viele künstlerische und ideelle Auszeichnungen erhalten, zuletzt aber eine ganz besondere, den Abraham-Geiger-Preis für Verdienste um das Judentum in seiner Vielfalt. Sie bekommen das, weil Sie das Passionsspiel erneuert haben. Weg vom christlichen Judenhass, das ist jetzt ein Zitat aus der Jurybegründung, hin zu einer ausgewogenen Darstellung innerjüdischer Konflikte. Es ist ja so, dass dieser Text heikel ist, denn er ist im Grunde eine Grundlage für auch dieses Stereotyp, dieses unheilvolle antijüdische Stereotyp von den Juden als Gottesmörder. Wie haben Sie es und wie wollen Sie es in diesem Jahr, in dieser Inszenierung angehen, dass antijudaistische Tendenzen aus der Passionsgeschichte rauskommen?
Ich meine, die Geschichte des christlichen Antisemitismus ist sehr alt. Und natürlich waren ganz früh die Passionsspiele waren also eine Art Propagandamittel. Also man hat in den Passionsspielen konnte man noch viel stärker ausdrücken, was man vielleicht in der Lesung im Gottesdienst gar nicht so ausdrücken konnte. Man hat also zwar immer sich um die Leidensgeschichte gruppiert und hat also die Leidensgeschichte gespielt, aber man hat einfach zusätzliche Figuren entworfen. Man hat die Händler als die Wucherer gezeigt, man hat die Priester als die Pharisäer und Heuchler gezeigt. Man hat also quasi ganz klar versucht, irgendwie mit diesem Medium Theater die Leute zum Judenhass zu bringen. Und das gibt es ganz früh, schon im Mittelalter, in das Frankfurter Passionsspiel. Da hat es jedes Mal nach dem Passionsspiel, waren die Leute so aufgeheizt, dass sie losgezogen sind und das jüdische Viertel niederbrannten. Das hat es in Oberammergau alles so nicht gegeben. Trotzdem haben die Schriftsteller, waren natürlich in ihrer Idee, dass das Christliche das Wahre ist und dass die Juden unseren Messias umgebracht haben. Das war immer in allen Textschreibern drin. Das Wichtigste für mich war erst einmal klar zu machen, wir spielen kein Stück, das einen Konflikt zwischen Christen und Juden zeigt, sondern es ist ein total innerjüdischer. Jesus war vom ersten bis zum letzten Tag seines Lebens Jude. Er hat, seine Mutter war Jüdin. Er hat 12 Apostel um sich gehabt, die jüdisch waren. Die haben keine Erstkommunion gehabt, die haben keinen Firmenunterricht gehabt, sondern die sind alle zur Bar Mitzwa gegangen und haben im Tempel das Schema Israel gebetet. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, ist der Herr allein. Früher in den Spielen war zum Beispiel die Menorah, das Zeichen des siebenarmigen Leuchters, war immer im Saal derer, die ihn verurteilt haben, also bei den Juden. Ich habe gesagt, raus damit, raus aus dem Saal, aber nicht wegwerfen. Und ich habe gesagt, auf den Abendmahlstisch, dort, wo Judentum stattfindet, nämlich bei Jesus. Wir haben durch viele Sachen gezeigt, dass Jesus Jude ist. Früher saßen sie beim Abendmahl wie im Gottesdienst und haben sich die Hände gefaltet. Heute ziehen sie sich Gebetsschals rüber. Jesus fängt an mit Baruch Adonai Elohenu Melech, die Segensworte in Hebräisch zu sprechen. Wir haben im Tempel gesagt, es geht doch gar nicht unbedingt um die Vertreibung der Händler allein. Es geht darum, dass er sagt, mein Haus, spricht der Herr, soll ein Haus des Gebetes genannt werden. Also, nachdem er die Händler vertreibt, muss es das Gebet geben. Wir haben dann in Oberammergau angefangen, 400 Mitwirkenden das Schema Israel auf Hebräisch beizubringen. Wir haben im Hohen Rat die Gegner Jesus verschärft. Also wir kennen aus den Evangelien genau 4 Priesternamen, nämlich Kaiphas, Annas, Nikodemus und vielleicht Josef von Arimathea, wo es da ja heißt, ist ein Reicher. Vielleicht war das Verhältnis im Hohen Rat ja auch 50-50.
Also es käme eben darauf an, das differenzierter darzustellen,
es ist ganz
die Juden
wichtig,
nicht sozusagen als den bösen Block darzustellen, sondern
es ist die ganz wichtig, also ganz klar zu zeigen, er hat sie ja nicht gegen das Judentum gesetzt, sondern er hat sie ja eingesetzt. Er hat immer gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Also er hat sich total als Jude dann gibt es natürlich also Figuren, die immer reingewaschen wurden. Pilatus zum Beispiel. Pilatus war immer derjenige im weißen Kostüm bei uns. Wir haben ihn in ein soldatisches Kostüm gesteckt. Pilatus hat gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, hat es mit einem unschuldigen Blick gemacht. Heute würde man keinem Politiker der Welt glauben, wenn er sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld.
Also die Beteiligung muss, sozusagen, der Schuldanteil,
der Schuldanteil der römischen Besatzer ist ganz klar. Mhm. Wichtig war auch die Veränderung der Figur des Judas. Judas wurde ausschließlich, Leon Feuchtwanger hat das sehr schön einmal gesagt, 1910, er hat gesagt, dass er, Jesus hat sich mit den Kleingewerbetreibenden in den Tempelanlagen angelegt und ist am Geiz des Judas irgendwie gescheitert, wo wir gesagt haben, nein, da gab es ja innerhalb dieser Apostel, gab es natürlich auch Bewegungen wie Zeloten, das heißt, Simon der Zelot war dabei, die wollten Befreiung von den Römern, die wollten Befreiung dieser Gewaltherrschaft und vielleicht war Judas so einer, der Jesus da zwingen wollte. Wir haben die Farbigkeit seines Kostüms verändert. Wir haben gesagt, das Geld, die 30 Silberlinge ist nicht so wichtig, die kann er auch hinterher kriegen, damit nicht der Eindruck entsteht, er tut es nur aus Geld.
Es gibt natürlich eine Kernszene, um die Sie ja auch nicht herumkommen, gerade wenn Sie hunderte Schauspieler unterbringen müssen. In der Passionsgeschichte, das ist die Situation vor Pilatus, wenn das Volk, die dort versammelten Juden, von Pilatus die Hinrichtung Jesu fordern, kreuzige ihn, heißt es dann, aus hunderten Kehlen 5-mal die Woche. Kreuzige ihn?
Ja, aber es gibt jetzt 2 Gruppen von Priestern, die ihre Leute auf diesen Platz führen. Josef von Arimathea und Nikodemus und auf der anderen Seite Kaiphas und Annas, die ihre Leute zum Platz führen. Und es wird eigentlich wie bei einer Großdemo, wird die Linken gegen die Rechten, es wird beide Stimmen auf den Platz geben. Und zwar ganz stark, auch aus hunderten Kehlen, gib ihn frei, er ist ohne Schuld. Also wir werden fast das Volk gegeneinander auftreiben, wo man ganz klar sehen soll, es wird da immer wieder gesagt, Nikodemus sagt, das ist nicht das Volk von Jerusalem, das ist ein aufgehetzter Mob. Also wo wir ganz klar versuchen, klar herauszustellen, da hat Kaiphas Leute auf den Platz getrieben, aber Josef von Arimathea oder Nikodemus, die Befürworter Jesu, haben auch ihre Leute auf den Platz gebracht und es entsteht ein Streit zwischen denen.
Also kein kollektives Schuldszenario, was sie da irgendwie aufbauen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Herr Stöckel, hat sich Ihr Jesus in den vier Passionsspielen eigentlich verändert? Welchen Jesus möchten Sie uns dieses Mal zeigen?
Beim letzten Passionsspiel 2010 war mit Friedrich Mayer und Andreas Richter, da ging es mir viel mehr um einen ganz konsequenten Menschen zu zeigen, der nicht laut ist, der nicht irgendwie schreien muss, sondern der ganz klar seinen Weg geht und sagt, ich weiß, wo ich ausgerichtet bin, ich bin auf bestimmte Sachen hin ausgerichtet und ich werde es konsequent gehen, auch wenn mich das mein Leben kosten wird. Irgendwie. Also mir war das ganz wichtig. Jetzt beim vierten Mal merke ich, mir geht die Welt manchmal ganz schön auf den Nerv, wie sie gerade ist, also wie wir gegeneinander vorgehen. Also ich habe plötzlich beim Textschreiben gemerkt, also alles, was so rein theologisch ist, interessiert mich nicht. Mich interessiert jetzt viel mehr der soziale Jesus. Wenn du gehst mal nur auf bibelserver.com und gibst mal im Neuen Testament ein, wie oft kommt Flüchtlinge oder wie oft kommt Arme oder wie oft kann man, und dann, du merkst irgendwie so, da ist eine ganz klare soziale Ausrichtung im Jesus, wo ich nicht will, dass er zum Sozialarbeiter wird, also das soll er auch nicht werden, aber dass man wirklich merkt, er steht eher bei denen, die am Rand der Gesellschaft sind, er steht eher bei denen, die unterdrückt werden, er steht eher bei denen, die keine Stimme haben. Und deswegen habe ich die Texte das mal total verändert. Mir war total wichtig, die Feindesliebe, das mal, die Jesus auch immer wieder propagiert, wo er sagt, also Entschuldigung, wenn du deinen Nächsten liebst, das machen die Heiden auch, aber du sollst, deine Liebe muss viel breiter sein, die muss viel breiter aufgestellt werden. Du musst einen in dem, den du erstmal vielleicht nicht akzeptieren kannst, plötzlich werden auch die Frauenfiguren, die dann von bestimmten Leuten als Huren abgetan werden oder so, wo man merkt, also er selber wird in den Evangelien als ein Freund der Zöllner und Huren bezeichnet, wo man ganz klar merken muss im Passionsspiel, wo er steht. Wo er steht, aber und dass er sich gegen alles wehrt, was Menschen unterdrückt, was Menschen keinen Raum lässt, da steht er dagegen auf.
Christian Stöckel im Gespräch. Er ist Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele. In diesem Jahr ist es seine vierte Inszenierung seit 1990. Von diesem Wochenende an bis zum 2. Oktober werden die Passionsspiele fünfmal wöchentlich aufgeführt werden. Karten für die jeweils fünfstündigen Aufführungen gibt es zu Preisen zwischen 30 und 180 Euro. Das war's bei HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen und sonnigen Maisonntag.